reden wir über Geld. Der Podcast von Portfolio Concept.
Die Natur, die zieht sich zurück, aber an den Finanzmärkten, da kann es richtig rund gehen im November. Es ist ein spannender Monat und wir haben auch viele spannende Themen für Sie dabei. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Bianca Thomas.
Und ich bin Titus Schlösser.
Titus, wie geht's dir denn heute Morgen?
Tatsächlich sehr gut. Ich hatte das große Privileg, heute den Sonnenaufgang in der Natur zu erleben. Die aufgehende Sonne strahlte zum einen die Bäume an, die Baumkronen, wo noch gefärbte Blätter hingen. Zum anderen strahlte sie aber auch den im Westen stehenden Vollmond an. Und ich war dann etwas später an einem See und die Sonne schimmerte durch Bäume, reflektierte sich auf dem See und es schwommen noch zwei Schwäne. Jeder, der jetzt sagt, das hat der Schlösser sich doch ausgedacht, das kann ich total verstehen. Ich versichere dir, Bianca, das habe ich genauso heute Morgen erlebt. Wahre Magie der Natur.
Du hast ja eine richtige philosophische Seite, Titus.
Oh, so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen, aber es war tatsächlich, weil ich es heute Morgen erlebt habe, ist es noch so frisch bei mir. Wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr gut. Also auch hier scheint die Sonne und dann geht's einem einfach besser. Das war immer das, was mich in New York so begeistert hat. Wenn man mit der strahlenden Sonne und blauem Himmel aufwacht, dann geht's einem sowieso besser, egal was drumherum passiert. Du, Titus, aber wie bekommen wir jetzt von diesen philosophischen Ansätzen hin zu den harten, knallharten Märkten? Also wir schauen voraus auf den November, wir schauen auch zurück auf den Oktober. Und die Börse ist gut in das vierte Quartal gestartet. Und ihr habt eure Kunden wieder eingeladen zur Herbstveranstaltung. Jedes Jahr ladet ihr eure Kunden ein mit immer einem besonderen Gast. Seit wann bietet ihr denn dieses Format an, Titus?
Also tatsächlich schon sehr, sehr lange. Ich kann hier gar nicht genau sagen, wie lange, ich würde sagen rund 15 Jahre. Tatsächlich seit 2020, also jetzt zum sechsten Mal in Folge, haben wir Herrn Professor Dr. Lars Feld zu Gast. Ich erinnere mich noch sehr gut, wir haben 2019 das Event geplant. Und da gab es noch kein Corona. Und auf einmal 2020, ab Februar, März, waren wir dann mit der Pandemie konfrontiert. Und so waren dann Herr Professor Feld, deine Kollegin Verena Felz und ich im September 2020 bei uns im Büro vor drei Kameras. Und wir haben das Event per Livestream an unsere Kunden rübergebracht. Seitdem machen wir das im hybriden Format, in den Anfangsjahren noch mit reduzierter Gästeanzahl und in diesem Jahr waren wir rund mit 50, 60 Personen vor Ort und nochmal 50, 60 per Livestream dabei.
Da war ich auch dabei beim Livestream. Wirklich toll, dass ihr das anbietet. So konnte ich von zu Hause aus eben reinhören und eintauchen in die Welt von Professor Dr. Feld. Wir sprechen heute auch über seine Kernaussagen und teilen die auch gerne mit Ihnen, die uns zuhören. Ja, Professor Dr. Feld, er ist einer der renommiertesten deutschen Ökonomen. Und Titus, ganz kurz zusammengefasst, was hast du an diesem Abend mit ihm denn über die Lage der deutschen Wirtschaft mitgenommen? Ist schon mal ein großes Thema, womit wir starten.
Genau, also Herr Professor Feld hat die Gründe benannt, warum Deutschland seit 6 Jahren nicht mehr wächst, beziehungsweise erst ist die Wirtschaft geschrumpft, dann ist sie wieder gestiegen, aber wir sind heute noch auf dem Niveau von 2019. Da gibt es diverse Gründe für, die werden wir gleich im Detail besprechen. Und wir haben eingeladen unter dem Motto Neugestaltung der Weltordnung, weil das beschreibt, was wir für mein Befinden derzeit erleben. Alte Gewissheiten werden in Frage gestellt. Sprachen wir früher von Globalisierung, so dachten wir an die Chancen des Welthandels. Heute denken wir an Abhängigkeiten, Zölle und Lieferkettenengpässe. Und das zusammen mit neuen Technologien, sprich KI, verändert doch sehr stark die Welt, in der wir leben und in der wir auch investieren. Und da sind wir dann tiefer eingestiegen. Konkret prangert Herr Feld an die ausufernde Regulierung. Wir haben bestimmt alle diverse Beispiele dafür. Und eines, was vielen noch nicht so klar war, sind die EU-Binnenmarkt-Handelshemmnisse. Wir sprechen die ganze Zeit von US-Zöllen, die US-Regierung auf importierte Güter importiert. Aber wie es hier im EU-Binnenmarkt aussieht, das hat Herr Feld uns erklärt. Hören wir mal rein.
Erstens muss Europa sehen, dass der Binnenmarkt verstärkt wird. Komplettiert hört sich ein bisschen sehr ambitioniert an. Aber man muss schon darauf hinweisen, es gibt zwischen den Mitgliedstaaten, trotz aller bisher existierenden Binnenmarktkomponenten, nicht tarifäre Handelshemmnisse. Also solche, die aufgrund von unterschiedlicher Regulierung und unterschiedlichen Standards zustande kommen. Die lassen sich umrechnen in ein Zolläquivalent. Für Dienstleistungen liegen die bis zu 100%. Das ist wie eine Steuer von 100% auf manche Dienstleistungen. Das ist eine Berechnung des Internationalen Währungsfonds. Bei Gütern im Durchschnitt bei etwa 40%. Ja, und wir sehen das regelmäßig. Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Hemmnissen, die hier existieren. Nicht nur Kapitalmarktunion, zum Beispiel auch das Entsenderecht. Die letzte Reaktion, die die Europäer zeigen müssten, wäre, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und dann auch dafür zu sorgen, dass sie ökonomisch näher zusammenrücken in dieser Hinsicht. Das ist in allererster Linie Aufgabe jedes einzelnen Mitgliedstaates, nach einem alten schwäbischen Motto, jeder kehrt vor seiner Tür und sauber ist das Stadtrevier. So muss das eigentlich funktionieren. Die EU spielt hier eine Rolle, das sehen wir nachher auch an verschiedenen Punkten, etwa im Regulierungsbereich. Aber man muss eben auch anerkennen, der Großteil dessen, was Wettbewerbsfähigkeit ausmacht, ist Aufgabe der Mitgliedstaaten.
Titus, mit Blick auf die Anlagen hat Professor Dr. Feld auch erwähnt, dass die Zinsen der Staaten steigen. Frankreich muss auch höhere Zinsen zahlen. Wird Frankreich jetzt das neue Griechenland von früher, wenn wir an die Schuldenkrise denken?
Das hoffe ich nicht. Davon gehe ich auch erstmal nicht aus. Aber was genau richtig ist, ist, dass die französischen Zinsen, also die Zinsen, die der französische Staat für eigene Anleihen bezahlen muss, deutlich gestiegen sind aufgrund der politischen Situation in Frankreich. Und gleichzeitig war bis dato unser Sorgenkind immer Italien. Italien hat einen sehr hohen Schuldenstand. Deshalb muss Italien relativ gesehen mehr für die Zinsen zahlen oder höhere Zinsen zahlen. Und auf einmal hat Frankreich Italien überholt, was die Höhe der Zinsen angeht. Das heißt, Investoren fordern jetzt von den Franzosen höhere Zinsen als von den Italienern. An der Stelle erlaubt mir die Anmerkung, in Italien sind Reformen auf den Weg gebracht und die entwickeln sich gerade in die richtige Richtung. Das ist noch ein langer Weg, den die Italiener gehen müssen. Aber insofern sind die italienischen Zinsen etwas niedriger heute als die französischen.
Mit höheren Zinsen steigen auch die Risiken. Daher gibt es eben auch höhere Zinsen auf Staatsanleihen zum Beispiel. Wie attraktiv sind denn europäische Staatsanleihen für euch als Vermögensverwalter und für eure Depots?
Um es auf den Punkt zu bringen, Bianca, sie sind nicht attraktiv. Deshalb haben wir europäische Staatsanleihen auch sehr konsequent aus den Depots herausgenommen. Was sind die Gründe? Die Zinsen sind marginal über der Inflationsrate. In Deutschland bekommen wir 2,6% für 10-jährige Anleihen. Wenn wir kürzere Anleihen nehmen, sind die Zinsen noch etwas niedriger. In Italien, Frankreich liegen wir ein gutes Prozent über diesem Satz. Und wie du sagst, das Risiko, was mit solchen Staatsanleihen einhergeht, ist aus unserer Sicht nicht adäquat verzinst. Und insofern fokussieren wir uns viel lieber auf Unternehmensanleihen, denn die wirtschaften sehr viel besser als die Staaten.
Jetzt hat Professor Dr. Feld auch speziell auf die Verschuldung in Deutschland geschaut. Und wie sieht er dann die Entwicklung bei uns?
Deutschland hat im Vergleich zu vielen unserer Nachbarn Nachteile. Und die Nachbarn haben sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt, wir uns dagegen nicht so gut. Hören wir mal rein, wie er den Vergleich erklärt.
Ich habe drei andere, bessere Schüler in der Klasse rausgesucht. Niederlande, Dänemark, Schweiz. Niederlande EU-Mitglied und Mitglied der Währungsunion, Dänemark nur in der EU, die Schweiz in keinem von beiden. Das sind die Schuldenquoten. Die sind alle drei auf einer niedrigeren Schuldenquote. Die hatten alle in den letzten 25 Jahren ein nennenswert höheres Wachstum als wir, kumuliert. Das ist das Wachstum, das hochkumuliert ist. Das sind die letzten Jahre seit der Corona-Krise. Auch da ist die Wachstumsperformance dieser drei besser. Sie haben eine höhere Wettbewerbsfähigkeit. Die Schweiz auf Platz 1, wir auf 19. Ja, das sind 60 Länder. Die oberen 35 sind hauptsächlich Länder, die in der OECD sind, von Singapur und so mal abgesehen. Ich habe den Indikator genommen, weil der sich auch nach Infrastruktur unterscheiden lässt. Und das sind die Deutschen im Bereich Verkehr, Digitalisierung und Bildung mittlerweile deutlich nach unten gerutscht. Also wenn man nur die OECD nimmt, sind wir im unteren Drittel. Ja, wir sind noch gut bei Forschung und Gesundheit. Ja, da sind wir noch gut. Und das zeigt, ja, die anderen haben andere Prioritäten gesetzt. Wir haben die Sozialausgaben ausgedehnt, massiv, seit 2013. Also von 2007 bis heute, da muss man ja Jahre nehmen, in denen das Bruttoinlandsprodukt nicht eingebrochen ist. Von 2007 bis heute hat sich die Sozialleistungsquote, das sind die Ausgaben für Soziales in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, um 5 Prozentpunkte erhöht. Wenn man 2011 nimmt, sind es noch 3,5 Prozentpunkte. Wir haben überall ausgeweitet, überall. Die Kosten für Jugendhilfe und Ähnliches haben sich in den letzten 7-8 Jahren verdoppelt. Ja? Wir zahlen in den Ländern 75.000 Euro und mehr pro Jugendlichen pro Jahr in der Jugendhilfe. Und da muss ich irgendwann mal fragen, was machen wir denn da eigentlich?
Und worauf hat sich dann Deutschland stattdessen fokussiert?
In Deutschland sind die Ausgaben des Staates deutlich gestiegen, insbesondere die Sozialausgaben. Die Sozialleistungsquote hat sich dramatisch erhöht. Und es ist logisch, wir alle wissen das, Geld können wir nur einmal ausgeben. Und wenn wir das für Sozialleistungen ausgeben, dann bleibt weniger Geld für notwendige Investitionen, zum Beispiel in die Infrastruktur. Und das erlebe ich gerade ganz konkret. Wir haben uns für unsere Tochter Schulen angeguckt und es ist erschreckend zu sehen, dass diese Schulen teilweise genauso aussehen wie vor knapp 40 Jahren, als ich dort zur Schule gegangen bin. Also man merkt, ganz wichtige Investitionen, Schule ist nur ein Beispiel, wir alle kennen es auch von Straßen und Co., sind ausgeblieben. Das heißt, unsere Attraktivität im Vergleich zu unseren Nachbarn ist nicht sonderlich hoch.
Da muss wirklich extrem viel gemacht werden. Und was bedeutet es denn dann im Vergleich zu anderen Ländern, so wie Deutschland jetzt dasteht?
Wir sind einfach wenig attraktiv. Und das ist traurig, das als Deutscher zu sagen. Wir haben hohe Steuern, wir haben eine völlig ausufernde Regulierung, Bürokratie. Und das ist eine ungesunde Mischung. Und natürlich fragen sich jetzt Unternehmen, sollen wir für neue Standorte, neue Fabriken den Standort Deutschland wählen oder gehen wir ins Ausland, wo ich vielleicht viel attraktivere Rahmenbedingungen bekomme? Und auch hierzu hat Herr Feld ja gesprochen und ich erinnere mich vor allen Dingen an das Beispiel, dass die Schweiz, für uns ja immer ein Land, wo alles sehr teuer ist, für Unternehmen heute attraktiver ist als Deutschland. Und das sollte uns doch sehr zu bedenken geben.
Das ist richtig. Und wir können auch da noch mal reinhören, was Professor Dr. Feld dazu sagt.
Frankreich hat temporär den Steuersatz für Unternehmen, also Kapitalgesellschaften, angehoben. Das wird vielleicht zu einer dauerhaften Erhöhung, so wie man jetzt die Turbulenzen politisch in Frankreich sieht. Man sieht es dann auch, wenn man Unterschiede in den Abschreibungen und ähnlichen Elementen der Bemessungsgrundlage berücksichtigt. Das ist Deutschland. Hier sieht man die USA runterkommen, günstiger werden als Deutschland. Und jetzt gehen die USA runter auf 15%. Ja, also werden etwa so günstig wie die Schweiz, ja, fallen unter das Niveau der Schweiz. Das ist ein Riesenland, das in der Art und Weise Wettbewerb mit uns betreibt. Ja. Das heißt, hier müssen wir dringend was ändern. Und ich sehe im Moment nicht, dass das wirklich passiert. Es gibt eine Steuerreform, das ist hauptsächlich eine Abschreibungserleichterung für die nächsten 3 Jahre. Das nennt die Bundesregierung Investitionsbooster. Ich kann verstehen, dass man Marketing für die eigene Politik betreibt. Ich habe das einfach technisch verstanden als beschleunigte, degressiv, arithmetisch degressive Abschreibung. Gut, das lockt keine Maus hinterm Ofen hervor, das kann ich verstehen. Ich bin auch schon froh, dass es nicht gute Investitionengesetz heißt. Ja? Also was macht so eine Abschreibung? Es führt zu Vorzieheffekten, hauptsächlich. Das ändert an der Standortqualität nichts. Was an der Standortqualität etwas ändert, ist die Perspektive, schrittweise insgesamt 5 Prozentpunkte runterzugehen. Aber das ist in ferner Zukunft. Ja? Mit anderen Worten, 1 Prozentpünktchen pro Jahr ab dem 4. Jahr. Von heute angerechnet. Und das ist einfach zu wenig und ja, es ist einfach zu wenig zu spät. Und dann diskutieren wir über Anhebungen des Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer, ja, insbesondere von einem Teil der Regierung. Das würde bedeuten, dass wir alle Personengesellschaften, Einzelunternehmen, Selbstständigen höher belasten. Die Einkommensteuer ist eine Unternehmenssteuer. Und wir diskutieren das immer nur in der Öffentlichkeit mit Verteilungsgesichtspunkten. Und dann kommt noch die unsägliche Erbschaftssteuerdiskussion. Ich freue mich schon darauf. Ja, also Krisen sind ja Zeiten für Erfolgswerte, das ist immer super. Ein Zitat eines Schweizer Freundes, mir sagte, Lars, warum sollen wir bei euch in Deutschland investieren? Ihr arbeitet weniger als wir, ihr seid häufiger krank als wir. Und wenn wir euch loswerden wollen, weil es im Unternehmen mit euch nicht klappt, dann wird es auch noch teuer aufgrund der Kündigungsschutzvorschriften. Ja, das ist die Perspektive auf die Arbeitsmarktregulierung. Hier geht die Bundesregierung genau in die Gegenrichtung. Stichwort Tariftreuegesetz. Bei den Lohnzusatzkosten höhere Beitragssätze aufgrund von Rentenversicherungsreform ist das ja keine Haltelinie von 48%, ist das Stichwort, und Mütterrente. Ja, also wir machen eine Leistungsausweitung bei der Rente, wo wir eigentlich Leistungskürzungen machen müssten angesichts der Demografie.
Also zu spät, zu wenig. Und was bedeutet das jetzt? Ja, heißt es Zauberwort dann Deregulierung oder mit welchen Maßnahmen könnten wir gegensteuern?
Also Deregulierung ist tatsächlich ein Zauberwort. Warum? Weil es eigentlich relativ einfach umsetzbar ist. Es müssen nur Entscheidungen in der Politik getroffen werden. Und eine Deregulierung kostet zunächst mal kein Geld. Wir alle haben noch den Wahlkampf vor rund 6-7 Monaten vor Augen und es hieß unisono, es ist kurz vor 12, wir müssen jetzt die Reformen angehen. Herr Merz hat den Herbst der Reformen ausgerufen. Die Antwort von Professor Feld war Herbst des Scheiterns und wir alle haben diese hohe Erwartung an die Politik, dass jetzt was passiert und werden derzeit enttäuscht. Und insofern hoffe ich doch sehr, dass einige Politiker auf Empfehlungen von Professor Feld oder auch anderen Ökonomen, die ja alle in die gleiche Richtung argumentieren, da zuhören und das ernst nehmen und auch umsetzen. Deutschland braucht es.
Also es gibt viel zu tun in Deutschland und wenn wir mal von den politischen Maßnahmen auf die unternehmerische Seite blicken, wie positiv, wie negativ seid ihr da eingestellt? Es gibt da doch als Vermögensverwalter sicherlich auch Unternehmen in Deutschland, die attraktiv sein könnten.
Also wir schauen da sehr differenziert. Diese Themen, die wir gerade besprochen haben, die treffen natürlich in erster Linie die kleineren und mittleren Unternehmen, die hier in Deutschland ansässig sind, produzieren und ihre Produkte zu einem Großteil in Deutschland verkaufen. Und wenn sich die wirtschaftliche Lage und Rahmenbedingungen verschlechtert haben in den letzten Jahren, so sind die natürlich stärker betroffen als die großen Konzerne, die zwar in Deutschland ansässig sind, aber global produzieren und global ihre Produkte verkaufen, umsetzen. Insofern, da haben wir ganz tolle Unternehmen, die sehr nachgefragte Produkte haben. Und insofern sind wir, was deutsche Unternehmen angeht, gerade bei den großen Unternehmen, durchaus teilweise sehr positiv gestimmt und haben die gerne in unseren Portfolios.
In welchen Bereichen sind diese Unternehmen angesiedelt, die wirklich attraktive Produkte auch haben?
Ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben Marktführer in der Versicherungsbranche, wenn ich an eine Allianz denke, wenn ich an eine Münchner Rück denke. Wir haben super innovative, gute Industrieunternehmen, wenn wir an Siemens-Konzern denken, als einen von mehreren. Herr Professor Feld hat in der Veranstaltung die Produkte von Siemens Healthineers angesprochen, die unfassbar innovativ sind, die KI nutzen, die heute es erlauben, dass Behandlungen von Krebs Krebskranken deutlich schneller und effektiver werden. Also ich würde sagen, das ist branchenübergreifend und einzelne Beispiele, die ich jetzt genannt habe, sollen gar nicht mehr hervorstechen als andere. Aber es lohnt sich hier zu schauen, in welchen Marktphasen man welche Anlageformen haben möchte. Und das ist natürlich unsere tägliche Aufgabe.
Und dennoch mahnt Professor Dr. Feld an, dass eben Unternehmen auch ins Ausland blicken. Und damit ziehen auch Investitionen ins Ausland. Welche Folgen hat dies denn?
Naja, die Aufgabe des Vorstands von Unternehmen ist natürlich zu schauen, wo investiere ich denn? Und auch hier können wir ja gerne nochmal Herrn Professor Feld hören.
Also entscheidend ist in der jetzigen Situation tatsächlich die Kostenlage. Ein Unternehmen investiert an einem bestimmten Standort, wenn die Rendite, die es damit erzielen kann, hoch genug ist. Hoch genug heißt, ja, mit unterschiedlichen Berechnungen. Ja, wenigstens das Alternativinvestment, das man woanders machen könnte, müsste ja dann getoppt werden. Und ich habe die Kostenkategorien angesprochen, die das verhindern. Arbeit ist teuer. Für in manchen Branchen, etwa der Grundstoffindustrie, dazu gehört auch Stahl, Aluminium, die Chemie, schlagen die Energiekosten stark zu Buche. Bei anderen sind es eben die Arbeitskosten und die Steuerbelastung trifft dann alle. Also insgesamt muss man schon feststellen, das ist ein Hauptproblem, warum Unternehmen in Deutschland nicht investieren und noch schlimmer, warum manche Unternehmen Industrieanlagen abbauen und im Ausland wieder aufbauen. Mhm. Natürlich bietet das auch Chancen. Es gibt Unternehmen, die machen diesen Ab- und Aufbau. Da brummt das Geschäft im Moment. Ja? Und das ist auch eine Chance für ein Unternehmen. Also alles bietet auch seine Chancen. Aber es ist natürlich für den Standort insgesamt eine schlechte Nachricht. Und wenn sogar die hochpreisige und mit hohen Löhnen versehene Schweiz für viele Investoren aus Deutschland interessanter geworden ist, dann werden wir uns langsam mal fragen müssen, was ist da eigentlich los?
Jetzt klingt Professor Dr. Feld ja sehr pessimistisch. Bist du es auch?
Mittelfristig nicht, denn jeder Wandel bietet auch Chancen. Und insofern müssen wir wahrscheinlich noch ein wenig Schmerz aushalten an den von Herrn Feld angesprochenen Punkten. Aber ich glaube auch an die Innovationskraft hier in Deutschland. Und selbst wenn gewisse Industrien dann hier nicht mehr produzieren, werden wir sicherlich da Kapazitäten neu nutzen können. Und insofern bin ich allgemein gar nicht so pessimistisch.
Klingt gut. Ihr habt bei eurem Kundenevent ja nicht nur auf Deutschland und auf Europa geblickt, sondern auch in die USA geschaut. Und es ging natürlich auch um die Politik des US-Präsidenten Donald Trump und auch um seinen Einfluss oder Nicht-Einfluss auf die US-Notenbank. Auch da können wir mal reinhören.
Also man darf Unabhängigkeit von Notenbanken nicht absolut interpretieren. Sie sind nie vollständig unabhängig. Die Unabhängigkeit wird schon dadurch gekürzt, dass jemand versucht, Einfluss zu nehmen. Das reicht schon aus, weil das verändert ja die Diskussionen. Ich kann das im Hinblick auf die Mindestlohnkommission, da bin ich auf der Arbeitgeberseite als Wissenschaftler nicht stimmberechtigt Mitglied, beratend Mitglied also nur. Der Vorstoß der Sozialdemokraten im Bundestagswahlkampf auf jeden Fall 15 Euro festzulegen, hat natürlich die Diskussion in der Kommission verändert. Ja? Mhm. Und zwar geht das schon in zwei Richtungen. Nämlich einerseits, dass dann die Gefahr besteht, dass diese Einflussnahme auch zum Erfolg führt, dass man in meinem Beispiel auf 15 Euro gegangen wäre, was wir ja dann nicht gemacht haben. Und die andere Seite, dass man zu viel Reaktanz zeigt. Ja, also dann sozusagen in die Gegenrichtung geht. Und das ist dann immer schon von vornherein ein Problem. Meines Erachtens führt diese Attacke, die Donald Trump in dieser Intensität führt, zu einer weiteren Aushöhlung der Unabhängigkeit der Fed. Es stehen dann ja auch Ernennungen an, mal unabhängig davon, was mit dem Fall Liza Cook passiert. Wird sich ja noch mal zeigen, ob temporär Stephen Miran, der jetzt in die Fed reingegangen ist, dauerhaft drin bleibt, wer der Nachfolger von Jerome Powell im nächsten Jahr werden wird. Da gibt es auch eine Diskussion darüber, dass Trump gesagt hat, dass Scott Bessent das werden könnte, der jetzige Finanzminister. Also von daher gibt es ganz klare Einflussnahmen von der amerikanischen Regierung darauf. Mhm. Und vieles zielt einfach nur darauf ab, die Verschuldungssituation des Bundes erträglich zu machen. Mhm. Also die Geldpolitik beeinflusst mit ihren Zinsen vor allen Dingen die kurzlaufenden Staatsanleihen. Mhm. Ja, die Renditen der kurzlaufenden Staatsanleihen, nicht die Langläufer. Und auch das, was wir im Genius Act sehen für die Stablecoins, zielt auf die Kurzläufer ab. Also es geht darum, möglichst viel Nachfrage nach kurzlaufenden Staatsanleihen, die USA sind viel kürzer finanziert als viele andere OECD-Länder, aufrechtzuerhalten.
Ja, es gibt ja wirklich viel Kritik an das politische Verhalten des US-Präsidenten. Und viele sehen doch einen stärkeren Einfluss, den er ausübt auf die amerikanische Notenbank. Titus, wie ist deine Meinung denn dazu? Ist die konkreter vielleicht?
Also, Donald Trump hat klare Ziele und klare Interessen. Und er scheut nicht zurück, diese auch umzusetzen. Und ja, ich glaube schon, dass er Druck auf die unabhängige Fed setzt und inwiefern sich diese Institution des politischen Drucks entziehen kann, mittel- und langfristig. Ich glaube, bis jetzt entzieht sie sich noch sehr gut. Es wird immer sehr an dem Fed-Präsidenten Jerome Powell ausgemacht. Das glaube ich weniger. Ich glaube, es ist dieser Rat der Fed-Gouverneure. Aber natürlich ist das mittel- bis langfristig keine gute Entwicklung. Und ich kann nur hoffen, dass die Institution sich ihrer Aufgabe bewusst ist und weiterhin eine Distanz zur Politik halten wird.
Es bleibt spannend auf jeden Fall bei dem Thema. Und es ging auch vorhin in der Aussage von Professor Dr. Feld um die Stablecoins. Titus, magst du mal eben die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen und erklären, worum geht es bei den Stablecoins?
Ja, ich habe auf unserer Veranstaltung davon gesprochen, dass es nicht nur die Berliner Blase aus meiner Sicht gibt, sondern auch so ein bisschen diese deutsche Blase, worüber wir uns hier in den Medien unterhalten, sei es die Stadtbild-Diskussion oder andere. Und dabei völlig aus den Augen verlieren, was in der Welt alles so passiert mit KI und mit anderen Themen. Und eins dieser anderen Themen sind die sogenannten Stablecoins. Stablecoin ist eine Kryptowährung und die US-Regierung hat klare Regeln gesetzt für die Stablecoins in dem sogenannten Genius Act. Das steht für Guiding and Establishing National Innovation for US. Also man sieht US-Interessen und es geht um Innovation, etwas, was uns hier in Deutschland ja ein Stück weit noch fehlt oder in Europa. Um es auf den Punkt zu bringen, jedes private Unternehmen darf Stablecoins ausgeben. Für jeden Stablecoin, der Stablecoin ist gebunden an den US-Dollar. Heißt, ein Stablecoin ist ein US-Dollar wert. Und das ist ja genau das Problem des Bitcoins. Der Wert des Bitcoins schwankt extrem und deshalb ist er auch als Zahlungsmittel nicht geeignet. Die zweite Bedingung, die die Amerikaner stellen, ist, das Geld, was man einnimmt für die Ausgabe von Stablecoin, muss in US-Staatsanleihen investiert werden. Und das ist ein super spannender Punkt, aus amerikanischer Sicht für mein Dafürhalten sogar genial. Denn so werden immer wieder neue kurzlaufende Staatsanleihen gekauft. Man darf nicht irgendwelche Staatsanleihen kaufen, sondern es müssen kurzfristige sein. Und das ist ja ganz genau das Ziel von Donald Trump. Ich schaffe Nachfrage für kurzfristige Staatsanleihen und so kann ich mich nämlich günstiger verschulden, als wenn ich langlaufende Anleihen begeben, die immer höhere Zinsen haben. Also er schafft quasi Nachfragen für Verschuldung, also für US-Anleihen.
Das bedeutet also, jeder mit Stablecoins investiert automatisch in den USA.
Genau. Also jeder, der Stablecoins kauft, kauft indirekt damit kurzlaufende US-Staatsanleihen. Und das ist durchaus ein spannendes Instrument, diese Stablecoins, weil auf einmal in einem sehr digitalen Weg global Personen Zugang zu diesen Zahlungsmitteln haben. Für uns Europäer ist das vielleicht gar nicht so relevant, aber denken wir an Lateinamerika, denken wir an den Kontinent Afrika, denken wir an asiatische Länder, deren Währungen nicht ganz so stabil ist. Ich kann auf einmal in Afrika eine Transaktion tätigen mit US-Dollar, brauche dafür keinen Dollar in der Hand zu halten, brauche dafür kein Konto mit US-Dollar, sondern mache das ganz digital über eine Wallet. Das ist schon eine riesige Entwicklung, die hier in den deutschen Medien und in unserer deutschen europäischen Diskussion völlig untergeht. Und ich hoffe sehr, dass die Europäer verstehen, was hier gerade in der Welt passiert und hier auch vielleicht eine europäische Antwort zeitnah finden.
Mit Blick auf die Uhr, Titus, ich glaube, wir verquasseln uns hier gerade ein wenig, aber total spannend. Darf ich dir einfach mal ein paar Fragen stellen und du antwortest ganz, ganz kurz, weil ich weiß, dass du auch sehr gute Impulse gegeben hast bei eurer Kundenveranstaltung. Und vielleicht schaffst du es ganz kurz zusammenzufassen. Nochmal eben anschließend eine Frage, Stablecoins und US-Staatsanleihen. Für euch interessant als Portfolio-Konzept oder nicht?
Also US-Staatsanleihen nein, Stablecoins derzeit nein. Wenn wir Staatsanleihen kaufen wollten, könnten wir die sofort kaufen, müssten wir nicht den Umweg über Stablecoins machen.
Und du hast auch noch beschrieben, die Themen, die euch eben als Vermögensverwalter bewegen. Punkt 1 waren die globalen Aktienbewertungen und auch die KI-Blase. Kannst du ganz kurz deine Gedanken dazu uns schildern?
Ich bemühe mich. Und zwar, die Bewertungen sind gestiegen. Die Kurse von Aktien sind stärker gestiegen als die Gewinne der Unternehmen. Das heißt, die Erwartungen für die Zukunft sind gestiegen. Die sogenannten Bewertungen, zum Beispiel ein Maß ist das KGV. Das ist eine Herausforderung, aber alleine auf eine Bewertung zu schauen, das ist kein gutes Indiz für ein Vorhersagen eines Kursrückgangs, Stichwort Platzen einer Blase. Wir sprechen vielleicht hier über die KI-Blase. Unsere Antwort ist, ja, wir kaufen noch US-Technologietitel in unseren Depots. Die sind teuer bewertet, das verstehen wir. Die wachsen aber auch stark. Aber wir sehen im Portfolio-Kontext dann andere Unternehmen, die besonders günstig bewertet sind, um in Summe ein im Schnitt okay bewertetes, nicht allzu teuer bewertetes Portfolio zu haben, Stichwort Diversifikation.
Wie seht ihr die geopolitischen Veränderungen?
Die Politiker testen ihre Grenzen. Sie nehmen Einfluss auf Institutionen. Wir haben gerade über die Fed gesprochen. Nicht nur da sehen wir das. Die Geopolitik testet Grenzen. Was kann ich mir erlauben? Siehe Russland, Ukraine, siehe im Nahosten. Insofern, das ist ein Problem und da müssen wir uns als Vermögensverwalter auch mit auseinandersetzen. Wie lautet unsere Antwort? Wir investieren in Titel, die von einer geopolitischen Instabilität potenziell profitieren. Was sind das? Das sind zum Beispiel Rüstungsunternehmen. Das sind zum Beispiel Unternehmen im Bereich Cybersecurity, weil auch auf dieser Ebene werden Grenzen getestet. Wir haben Gold mit im Depot und tatsächlich auch Energiewerte, denn je nachdem, welches Land hier geopolitisch betroffen ist, kann es zu einer Verknappung von Energie kommen und das führt dann zu einem Preissprung.
Wir haben über die Staatsverschuldung schon gesprochen und die Staatsverschuldung hat natürlich auch Auswirkungen auf die Inflation. Wie schätzt ihr da die Lage ein?
Ich habe es eben schon erwähnt, wir meiden Staatsanleihen konsequent, weil das Risikoertragsprofil für uns nicht interessant ist. Insbesondere, wenn wir davon ausgehen, dass die Inflation steigt, und das ist wichtig für alle Anlageklassen, dann würde die Reaktion sein, die Zinsen müssen wieder angehoben werden. Aus meiner Sicht relativ logisch, wenn ich Zölle in den USA verhänge, dann führt das mittelfristig zu höheren Preisen. Da sind wir vielleicht etwas anderer Meinung als andere, können wir uns durchaus gut vorstellen, dass die Inflation in den USA wieder steigt. Insofern reagieren wir auch da in den Depots drauf. Wir meiden Staatsanleihen und halten bei sonstigen Anleihen tendenziell eher kürzere Laufzeiten ein, damit wir nicht so stark von ansteigenden Zinsen betroffen sind.
Titus, wenn du über Herausforderungen sprichst, dann nennst du auch immer die Chancen. Du sagst, das hast du gelernt, dass das zusammengehört. Und bei all den Herausforderungen und euren Einschätzungen, wo seht ihr denn die Chancen?
Tatsächlich sehen wir die Möglichkeit der goldenen 20er Jahren. Die gab es ja im 20. Jahrhundert Und bei all den Themen, die uns beschäftigen, die wir jetzt auch besprochen haben, sehen wir auch Chancen, nämlich, dass durch KI Produktivitätswachstum kommt und dadurch auch Wirtschaftswachstum, das im besten Fall durch die Investitionen, die jetzt vom deutschen Staat und auch anderen Staaten angeleiert werden, ein wirklicher Wachstumsimpuls ausgeht, der dann auch greift. Wir haben ganz jüngst erst die Diskussion, sind eigentlich die vom Herrn Trump verhängten Zölle rechtens? Der Supreme Court beschäftigt sich derzeit damit. Was ist, wenn der sagt, die sind nicht rechtens? Dann würden die ganzen Erwartungen für die Zukunft, auch Inflationserwartungen, neu bepreist. Dann wäre das sicherlich für alle Unternehmen gut. Zölle dürften gar nicht erhoben werden. Dann könnte es sogar sein, dass die Fed Zinsen deutlich stärker sinken wird. Das wäre ein richtiger Booster für Aktien und Anleihen. Also, wie du es gesagt hast, zu Chancen gehören immer Risiken, umgekehrt zu Risiken Chancen. Also auch das haben wir in Summe auf dem Schirm und versuchen uns in dieser herausfordernden Gemengelage zu positionieren.
Titus, wir beenden unseren Podcast ja immer mit einer Börsenweisheit oder einem besonderen Chart. Und wir haben uns heute für den S&P-Index S&P 500 entschieden. S&P steht für die Ratingagentur Standard & Poor's. Das ist die Firma, die den Index erstellt hat. Und 500 steht für die 500 größten US-amerikanischen Unternehmen, gemessen an deren Börsenwert. Und der S&P 500, der zählt auch zu den wichtigsten Aktienindizes weltweit. Titus, worum geht's genau beim S&P 500?
Also, wie du schon gesagt hast, der S&P 500 ist ein Index, der aus 500 amerikanischen Aktien besteht, die größten 500. Insbesondere sind dort die Unternehmen inkludiert, auch mit einer sehr starken Gewichtung, die in den vergangenen Jahren besonders gut sich entwickelt haben, die Technologiewerte aus den USA, die wir schon das eine oder andere Mal im Podcast besprochen haben, die Magnificent Seven. Dieser Index hat sich in diesem Jahr um rund 14% positiv entwickelt. Es gab mal so einen kleinen Dip, als der Herr Trump Anfang April seine Zölle verkündet hat. Da waren natürlich die US-Unternehmen schon betroffen. Aus europäischer Sicht ist es wichtig zu verstehen, ich habe hier ein Währungsrisiko. Und der Euro hat in diesem Jahr um rund 13% aufgewertet. Heißt im Umkehrschluss, der US-Dollar hat um 13% abgewertet. Das heißt, für europäische Investoren war beim S&P 500 kaum bis keine Rendite mehr drin. Und insofern ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, warum wir ja auch bei uns immer diversifiziert sind und nicht alles auf US-Werte setzen, obwohl die natürlich in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut gelaufen sind.
Und Titus, wie schätzt du das Potenzial ein von diesem Index?
Wir sprachen eben über die Bewertungen. Und solange die Investoren Vertrauen haben, dass die Technologiewerte und auch die amerikanische Wirtschaft wächst und Umsätze und auch Gewinne wachsen, solange hat der S&P 500 auch durchaus gutes Potenzial. Allerdings, wenn eine Korrektur kommt, woher auch immer ausgelöst, so ist die Fallhöhe des S&P 500 deutlich höher, weil er in Summe einfach deutlich teurer bewertet ist als andere, zum Beispiel auch europäische Indizes.
Wir sind damit schon wieder am Ende unseres Podcasts. Und ja, wir sprechen ja hier immer über das, was die globalen Kapitalmärkte bewegt, was euch bewegt als Vermögensverwalter, Titus. Und wie ihr euch auch positioniert. Normal sprechen wir häufig über die aktuellen Geschehnisse, also eure Einschätzungen auch, Titus, für die kommenden 6, 12 oder sogar 24 Monate. Aber hier schon mal ein Trailer für unsere nächste Folge. Da wird es sicherlich auch um eine mögliche Jahresendrallye gehen. Aber wir wollen auch länger in die Zukunft schauen, also weiter in die Zukunft schauen. Und auch einen Blick wagen auf die Treiber der Kapitalmärkte. Spannend, Titus, oder?
Ja, total. Wir werden mal in die mittlere bis längere Zukunft schauen, 5 bis 10 Jahre. Liebe Bianca, es hat mir wieder ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von mir meinen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns Feedback geben per Mail und vielleicht auch Themenvorschläge mit einbringen, die wir hier besprechen können. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, empfehlen Sie uns, abonnieren Sie uns, sprechen Sie mit Freunden darüber. Und ich kann schon mal sagen, wir sind vor knapp einem Jahr mit diesem Projekt gestartet und wir wollen das auch im kommenden Jahr fortsetzen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Das ist toll, Titus. Ja, und vielleicht lässt sich der ein oder andere von Ihnen auch inspirieren von Titus' tollen Spaziergang durch diesen wunderbaren Wald. Also nutzen Sie die Möglichkeiten und gehen Sie mal raus. Und auch dabei lässt sich ja gut einen Podcast hören, ne? Dankeschön auch an Sie nochmal von mir und wir hören uns bei der nächsten Folge. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Reden wir über Geld, der Podcast von Portfolio Concept. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter www.portfolio-konzept.de. Die rechtlichen und Risikohinweise sind von großer Bedeutung. Sie finden diese in den Shownotes in jeder Folge. Lesen Sie sie gerne nach.